Aus für den Transrapid. In München wird nun doch keine Magnetschwebebahn gebaut. Schlichter Spruch abgelehnt. Im öffentlichen Dienst droht Verdi mit unbefristetem Streik. Raritäten mit Stil. In Essen hat die weltgrößte Messe für Oldtimer und Luxusautos eröffnet.
Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Willkommen bei den Heute-Nachrichten. Die Transrapid-Strecke in München sollte das Aushängeschild für Technologie Made in Germany werden. Im vergangenen Herbst erst hatten Industrie und Bayerns Landesregierung die gesicherte Finanzierung gefeiert. Kritiker hielten das Projekt von Anfang an für überflüssig und viel zu teuer. Jetzt sind die geschätzten Kosten explodiert und niemand will sie tragen. Bund und Bahn zogen die Notbremse.
Er sollte vom Münchner Bahnhof zum Flughafen schweben, doch was in dieser Simulation so schick aussieht, wird nun nie Realität. In Berlin begrub der Verkehrsminister heute alle Pläne für den bayerischen Transrapid.
Es stellt sich heraus, dass die Kosten explodieren und deshalb kann der Bund für sich und der Freistaat Bayern gleichermaßen nur konstatieren, das Projekt in Bayern ist heute gescheitert.
Der Grund, die beteiligten Firmen haben der Politik einen neuen Kostenvoranschlag gemacht. Über 3 Milliarden Euro sollte der Transrapid nun kosten, statt bisher 1,8 Milliarden. Gestiegen sind vor allem die Kosten für den Streckenbau. Was der ehemalige Ministerpräsident Stoiber als seinen letzten großen Coup feierte, wurde für seine Erben zum politischen Problem. Viele CSU-Politiker machen das Projekt mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden bei der Kommunalwahl. Wohl mit gemischten Gefühlen sieht Bayerns Ministerpräsident deshalb das Scheitern.
Der Freistaat Bayern in meiner Person hat immer gesagt, wir wollen dieses Projekt, aber wir wollen es nicht zu jedem Preis. 490 Millionen, die der Freistaat Bayern beiträgt, sind viel Geld. Darüber hinaus können wir nicht gehen.
Die Opposition wirft der CSU vor, mit dem Festhalten am Transrapid Millionen an Planungsgeldern verschleudert zu haben.
Sie haben die Wahrheit immer geleugnet. Wir haben Ihnen vor Jahren schon gesagt, dass es teurer wird. Wir haben Ihnen vor einem Jahr genau auf 100 Millionen vorgerechnet, was das Projekt kosten wird. Das ist die Zahl, die jetzt rausgekommen ist. Wenn man es wissen hätte wollen, hätte man es wissen können.
Die deutschen Firmen, die den Transrapid entwickelt haben, können jetzt nur noch auf Projekte im Ausland hoffen. In China fährt die Magnetbahn schon. In Deutschland sind alle Versuche gescheitert.
4 deutsche Werke will der Luft- und Raumfahrtkonzern EADS verkaufen und damit seine krisengeschüttete Flugzeugtochter Airbus wieder flott machen. Doch die Verhandlungen für die Standorte Varel, Nordenham und Augsburg sind vorerst gescheitert. Mit dem Bremer Raumfahrtunternehmen OHB Technology wurde keine Lösung gefunden. Auswirkungen für die 6.800 Beschäftigten in den 3 Werken hat der geplatzte Deal laut Airbus zunächst nicht. Am geplanten Verkauf will der Konzern noch weiterhin festhalten. Da gäbe es kein Zurück, so Airbus-Chef Enders. Es war ein schlechter, schlichter Spruch aus Sicht der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst. Und wenn nicht noch ein kleines Wunder geschieht, könnte schon ab 12. April gestreikt werden. Der Vorschlag für die 1,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen, den Schlichter Lothar Späth heute vorlegte, ist für Verdi-Chef Psirske inakzeptabel.
Stehende Busse, stehende U-Bahnen. Das zeichnet sich wieder ab. Genauso wie Müllberge auf den Straßen oder nur Notdienste in Krankenhäusern. Streikbilder vergangener Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst könnten wiederkehren. Denn die Schlichter konnten beide Seiten nicht zusammenbringen.
Letztlich ist an den Fragen der Arbeitszeit und an den finanziellen Forderungen der Gewerkschaften eine gemeinsame Lösung, die wir auch noch heute in der Nacht angestrebt haben, gescheitert.
Der Vorschlag des stimmberechtigten Schlichters Späth ist kompliziert. Er muss auf unterschiedliche Tarifverträge in Ost und West, in Bund und Kommunen Rücksicht nehmen. Die wichtigsten Punkte. Für die Beschäftigten soll es bis 2009 in 2 Stufen 4% sowie 2% mehr Lohn und Gehalt geben. 2 Einmalzahlungen von 450 Euro sind vorgesehen, die erste nur für die unteren Einkommensgruppen. Die Arbeitszeit soll sich im Westen um 1 auf 39,5 Wochenstunden erhöhen, im Osten soll sie bei 40 Stunden bleiben. Die Gewerkschaften lehnen den Schlichtungsvorschlag ab.
Er bleibt für weite Teile der Beschäftigten aufs Jahr bezogen in 2008 und erst recht in 2009 unter der Inflationsrate. Und dazu wird noch Arbeitszeitverlängerung vorgeschlagen. Das ist nicht akzeptabel.
So gibt es für die nächste Verhandlungsrunde am Wochenende in Potsdam nur wenig Hoffnung. Nach einem Scheitern und der Urabstimmung könnten sich Mitte April tatsächlich Streiklokale wieder füllen.
Wer ist konkrete Beispiele, ich war auf der falschen Meldung, konkrete Beispiele, wie viel im öffentlichen Dienst verdient wird und Berechnungen, was der Schlichterspruch in Euro bedeuten würde, finden Sie im Internet unter heute.de. Wer ist schuld am Milliardendebakel der Mittelstandsbank IKB? Das wollten die Aktionäre heute bei der Hauptversammlung geklärt wissen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Hartmann wies Vorwürfe zurück. Sein Gremium hätte die Fehlentwicklungen bei der Bank früher erkennen müssen. Stattdessen gab er den schwarzen Peter an den ehemaligen Vorstand weiter. Die IKB war im vergangenen Juli als erste deutsche Bank in den Strudel der Krise auf dem US-Hypothekenmarkt geraten. Das Rauchverbot bröckelt weiter. Nach Rheinland-Pfalz darf nun auch in Sachsen in sogenannten Einraumgaststätten vorerst weitergequalmt werden. Das hat der Sächsische Verfassungsgerichtshof in einer einstweiligen Anordnung entschieden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Kneipe ohne Angestellte auskommt und sichtbar als Raucherlokal gekennzeichnet wird. Zwei schwer verletzte Bundeswehrsoldaten in Nordafghanistan. Gestern Abend fuhren sie auf einen Sprengsatz. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Die Taliban rekrutieren ihre Kämpfer inzwischen auch in Deutschland. Das zeigt das Beispiel eines Türken aus Bayern. Er wurde Anfang des Monats womöglich zum Selbstmordattentäter in Afghanistan. In einer Videobotschaft rief er zur Nachahmung auf. Deutsche Verfassungsschützer sind alarmiert.
3. März 2008. Ein Lastwagen fährt auf das Verwaltungszentrum in der ostafghanischen Stadt Khos zu. Brutaler Mord, gefeiert in einem Propagandavideo der Taliban. Bei dem Anschlag sterben zwei US-Soldaten und zwei Afghanen. Ihr Mörder, das legt das Video nahe, war Ceyhun Chifchi. Geradezu fröhlich hatte der 28-jährige Mann aus dem bayerischen Ansbach noch kurz vorher die Chemikalien in den LKW geladen. Im Terrorabwehrzentrum in Berlin wird das Video seit heute Morgen ausgewertet. Die Ermittler sehen in ihm den Beweis, dass die Taliban und die Terrorgruppe Islamische Dschihad-Union gezielt junge Männer aus Deutschland als Selbstmordattentäter anwerben.
Also auf dem Video ist eine Person zu sehen, die über den Märtyrertod, über das ewige Leben, über das Paradies spricht. Und diese Person ist identisch mit der Internetverlautbarung der Islamischen Dschihad-Union. Und hier gehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um eine und dieselbe Person, nämlich um den Chifchi, handelt.
Aber das Video zeigt nicht eindeutig, ob er selbst die Autobombe zündete. Chifchi war gut bekannt mit den Terrorverdächtigen, die im vergangenen September im Sauerland festgenommen wurden. Mindestens 10 weitere Männer aus ihrem Umfeld sind seitdem in Terrorcamps nach Pakistan gegangen.
Das bereitet uns auch erhebliche Sorgen. Nicht nur mit Blick darauf, dass in Afghanistan ja auch Deutsche aktiv sind, deutsche Soldaten, deutsche Polizisten, die gefährdet sein könnten, sondern auch mit Blick darauf, dass solche jungen Leute, auch ältere sind darunter, nach Deutschland zurückkehren und dann sich womöglich hier in einer sehr unerwünschten Weise betätigen könnten.
Die größte Gefahr droht nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden aber der Bundeswehr in Afghanistan. Die Soldaten, die vergangene Nacht in ihrem Fahrzeug, hier Archivbilder, verletzt wurden, sind mittlerweile außer Lebensgefahr.
Was derzeit im Irak passiert, bezeichnen viele als die heftigsten Auseinandersetzungen seit dem Einmarsch der US-Truppen vor 5 Jahren. Irakische Soldaten versuchen, die schiitischen Milizen in Schach zu halten. Die Kämpfe in Basra haben auf andere Städte übergegriffen und drohen nun außer Kontrolle zu geraten. Mehr als 100 Menschen sollen bereits getötet worden sein.
Es ist ein erbitterter Kampf um jede Straße. Die Regierung wollte die Schiiten-Milizen entwaffnen, ihren Einfluss zurückdrängen. Doch der Widerstand breitet sich aus wie ein Flächenbrand. Und trotz aller zur Schau gestellten Selbstsicherheit haben die Regierungstruppen dem offenbar nicht viel entgegenzusetzen. In Basra, der wichtigen Ölstadt im Süden, in der vorgestern die Offensive begann, beherrschen die Milizen das Straßenbild. Es gab Soldaten, die nicht gegen ihre Brüder kämpfen wollten. Wir haben ihnen gedankt, als sie uns ihre Waffen und ihre Ausrüstung übergeben haben. Unbeeindruckt sind die Anhänger des radikalen Schiitenpredigers al-Sadr vom Ultimatum des Ministerpräsidenten, bis Freitag die Waffen abzugeben. Die Milizen wissen um ihre Macht. Seit al-Sadr vergangenes Jahr mit Regierung und Amerikanern eine Waffenruhe vereinbart hatte, herrschte relative Ruhe im Land. Die ist nun in Gefahr. Aus der Luft griffen amerikanische Truppen in Hilla in die Kämpfe ein. Angeblich wurden bis zu 60 Menschen getötet, mehr als 30 verletzt. Und wie immer trifft es auch die Zivilbevölkerung. Dass neues Leid das Land weiter auseinanderreißt, befürchtet inzwischen auch der Vizepräsident des Irak. Als Sunnit hatte er immer gefordert, die Schiitenmilizen zu bekämpfen. Nun rief er die eigene Regierung und die eigenen Truppen zur Mäßigung auf.
China hat einige ausgewählte ausländische Journalisten nach Tibet einreisen lassen, um zu demonstrieren, dass Peking die Lage nach den gewaltsamen Unruhen im Griff hat. Doch die Pressereise entwickelte sich zum Fiasko für die chinesischen Organisatoren. In der Hauptstadt Lhasa gelang es Mönchen, sich vor der Presse Gehör zu verschaffen.
Es lief so ganz anders, als sich die chinesische Regierung das wohl vorgestellt hat. Auf der vom Staatsrat organisierten Journalistenreise, zu der das ZDF nicht eingeladen war, sollte den 26 Vertretern chinesischer und internationaler Medien gezeigt werden, wie brutal die Aufständischen gewütet haben und dass die Lage in Lhasa jetzt wieder unter Kontrolle sei. Doch dann passiert es, als ein Regierungsvertreter den Journalisten im Jokhang-Tempel die offizielle Position darstellen will, stürmen etwa 30 Mönche in den Raum, nutzen die Gelegenheit, vor allem den internationalen Medien ihre Sicht darzustellen. Sie wirken wütend und verzweifelt. Sie lassen uns nicht raus. Alles hier ist von den Offiziellen organisiert. Sie lassen uns nicht raus. Sie lügen. Es ist hier alles von Offiziellen arrangiert. Die Leute hier sind doch alles Parteikader. Unsere Lamas und so viele Leute, die Polizei hat sie einfach festgenommen. Etwa 15 Minuten können die Mönche vor den Kameras aufbegehren, dann trennen die staatlichen Reisebegleiter Mönche und Journalisten. Es heißt, die Sicherheitskräfte, die den Tempel seit dem 14. März umstellt hätten, seien kurz vor dem Besuch der Reporter abgezogen worden. Diese Bilder aus Lhasa haben alle überrascht. Was es bedeutet, dass auf einer vom chinesischen Staatsrat organisierten Pressereise tibetische Mönche offen vor westlichen Kameras ihren Protest zum Ausdruck bringen können, darüber kann man zurzeit nur spekulieren. Eines aber machen diese Bilder deutlich. Anders als behauptet, hat die chinesische Regierung die Proteste in Tibet noch lange nicht im Griff.
Gestern waren es charmante Gesten und Worte. Heute standen Politik und Geschäfte im Mittelpunkt des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Sarkozy in London. Bei Gesprächen mit Premierminister Brown ging es um Atomkraftwerke, Afghanistan und den Klimawandel. Auf der Insel war man gespannt und skeptisch, ob dem Aufruf zur neuen französisch-britischen Brüderschaft auch tatsächlich Taten folgen.
Vive le Royaume-Uni. Ein Staatsbankett, eine Rede vor dem Parlament, Verabschiedung von der Queen, Kranzniederlegungen. Die Briten bekamen einen Eindruck, warum der französische Präsident zu Hause Speedy Sarko genannt wird. Doch sein Werben um die britisch-französische Brüderlichkeit, wie er es nannte, war direkt, herzlich und fröhlich. Wir stimmen in wichtigen Punkten überein. Das hier war keine Liebesaffäre für nur eine Nacht. Das reicht auch für ein gemeinsames Frühstück. Auf dem Rasen und fernab haben sie sich die Bälle zugespielt. Gemeinsam wollen Briten und Franzosen die Atomenergie wiederbeleben. Sie wollen die gegenwärtige Finanzkrise lösen, indem sie Banken dazu bringen, offenzulegen, was sie an faulen Kapitalanlagen im Keller haben. Und sie wollen gemeinsam Europa als globalen Player voranbringen. Dieser Staatsbesuch und Gipfel sind nicht nur eine Erinnerung an eine historische Allianz. Sie signalisieren eine neue Stufe in unseren dynamischen Beziehungen. Ich war für ein starkes Europa, Gordon eher für die Globalisierung. Wir haben voneinander gelernt. Beide wollen wir jetzt ein globales Europa, ein starkes Europa in der Welt. Sarko, Carla und die Charme-Offensive. Damit dabei keiner auf falsche Gedanken kommt, lobte Sarkozy auch in London ausdrücklich die deutsch-französische Freundschaft als treibende Kraft für Europa und sagte, sie sei unverzichtbar.
In Frankreich sorgt ein spektakulärer Serienmörderprozess für Aufsehen. 1966 wurde Michel Fourniret erstmals wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Danach hat der selbsternannte Jungfrauenjäger immer wieder junge Mädchen entführt, vergewaltigt und getötet. 7 Morde hat er bisher zugegeben. Sein jüngstes Opfer war 12 Jahre alt. Der Franzose gilt als hochintelligent. Reue scheint ihm völlig fremd zu sein.
Massiver Polizeischutz für einen Serienmörder aus Angst vor Racheakten. Und dieses Bild zum Prozessauftakt gegen Michel Fourniret sollte auch das einzige bleiben, das die Öffentlichkeit von dem Mann zu sehen bekam, der 7 Morde gestanden hat. Heute verweigerte er mit einem Zettel in der Hand jede Aussage. Der 65-jährige Triebtäter hier bei seiner Festnahme im Jahr 2003 hatte seine Opfer entführt, vergewaltigt und getötet. Die Ermittlungsbehörden vermuten, dass möglicherweise weitere 30 ungeklärte Fälle auf sein Konto gehen. Sein ältestes Opfer war gerade 21, das jüngste erst 12 Jahre alt. Fourniret hatte sie zwischen 1987 und 2001 in Belgien und im Norden Frankreichs getötet. Immer wieder war die Polizei auf die Spuren des einschlägig Vorbestraften gestoßen. Aber Ermittlungspannen und schlechte Koordination der belgischen und französischen Behörden ließen ihn immer wieder entkommen. Bis zu dem Tag, als der damals 13-jährigen Maria Ascension die Flucht vor ihrem Peiniger gelang und sie der Polizei Wagen und Kennzeichen beschreiben kann. An den Taten war auch die Ehefrau Fourniret beteiligt. Sie soll laut Anklage die Mädchen angelockt und bei der Beseitigung der Leichen geholfen haben. Auch sie erwartet dafür jetzt eine lebenslange Gefängnisstrafe.
Nach gut zwei Wochen im All sind die Astronauten der US-Raumfähre Endeavour wieder zurück auf der Erde. Aber es war eine Rückkehr mit Hindernissen. Wegen schlechten Wetters konnte die Crew erst nach einer anderthalbstündigen Ehrenrunde zu einer Landung auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral ansetzen. Bei völliger Dunkelheit ein seltenes Manöver. Während ihrer Mission hatten die Astronauten Arbeiten an der internationalen Raumstation ISS durchgeführt. Sie installierten unter anderem Teile eines Labors und einen Roboterarm. Schöner als Fliegen ist für eine exklusive, aber stetig wachsende Gemeinde das Sammeln und Fahren von Oldtimern. Derzeit trifft man sich wieder in Essen zur Techno-Klassiker, um liebevoll aufbereitetes Altmetall zu bewundern. Da werden dann auch schon mal Millionen locker gemacht für konkret erfahrbare Automobilgeschichte.
10 Jahre hat es gedauert, dann war dieser Mercedes von 1940 fertig restauriert. Originalgetreu bis ins kleinste Detail. Preis nur auf Anfrage, einen Millionenbetrag sollte man aber schon mitbringen. Nirgendwo auf der Welt kann man so viele Oldtimer kaufen wie auf der Messe in Essen, darunter echte Raritäten. Mit diesem Lagonda von 1937 fuhr der Schauspieler Clark Gable durch Hollywood, die Haare sprichwörtlich vom Winde verweht. Selbst dieser BMW von 1976 darf sich schon Oldtimer nennen. 30 Jahre muss ein Wagen dafür alt sein. 21.000 Euro und er könnte Ihnen gehören.
Ich würde es nicht um jeden Preis verkaufen, aber wenn das gut, wenn ich weiß, wird gut enden, dann würde ich ja schon abgeben, das Fahrzeug. Ja.
Groß im Kommen sind die sogenannten Youngtimer, Autos aus den 70er und 80er Jahren. Auch die Hersteller haben das erkannt. VW zum Beispiel wird den Scirocco wiederbeleben. Als Einstieg in die Autonostalgie sind sie erschwinglich. Auch die Ersatzteile gibt es noch. Käufer sind vor allem Männer zwischen 30 und 40.
Beim einen oder anderen ist sicher auch eine Erinnerung dabei. Ich habe noch einen Simca. Genauso einen hat meine Oma lange gefahren.
Man muss einfach mal drin gesessen haben und gefahren haben. Das ist noch Auto pur.
Das Problem ist nur, gut erhaltene Wagen aus der Zeit sind selten. Liebhaber zahlen daher deutlich mehr als den Listenpreis. Mehr als 10.000 Euro für einen ca. 25 Jahre alten Golf, Audi, BMW oder Mercedes sind nichts Ungewöhnliches mehr.
Herrliches Fußballfest gestern Abend in der Schweiz. Der 4:0-Sieg der deutschen Nationalelf hat die Nörgler erstmal verstummen lassen, Jana.
Ja, die Freude ist jetzt natürlich groß, die Problemfälle offenbar gelöst. Jetzt kehrt wieder Ruhe ein in die Vorbereitung der Europameisterschaft im Sommer. Für die hat sich das DFB-Team gestern einmal mehr in die Favoritenrolle gespielt.
Mario Gomez verabschiedete sich mit einem guten Gefühl aus Basel. Der Spieler des Spiels bereitete ein Tor vor und erzielte 2 Treffer selbst. Ein herausragender Auftritt des Stürmers und eine Teamleistung, die Mut macht für die Euro. Gomez krönte seinen Auftritt mit seinen Toren 5 und 6 im 9. Spiel. Eine sensationelle Quote.
Mario Gomez ist seit Wochen in einer guten Verfassung und hat eigentlich auch in der zweiten Halbzeit seine Kaltschnäuzigkeit vorm Tor unter Beweis gestellt.
Auch die guten Leistungen von Klose und Podolski untermauern die Erkenntnis, dass Deutschlands Torjäger schon jetzt in EM-Form sind und auch der Torhüter überzeugte.
Wenn er hier einen Fehler gemacht hätte, dann wäre jetzt in den nächsten 1,5 Monate eine große Diskussion losgetreten worden. Er hat keine schweren Prüfungen gehabt, aber er hat schon Sicherheit ausgestrahlt und die Mannschaft hinten gut geführt.
Ein guter Abend für Lehmann, der nur durch einen Medienboykott neue Angriffsflächen bot.
Noch vor diesem Boykott folgte er Maybrit Illners Einladung in ihre Talksendung mit dem Thema Was läuft schief mit der Jugend von heute? Die Aufzeichnung sehen Sie heute Abend von 22:15 Uhr an im ZDF. Ja, und neben dem deutschen und zahlreichen anderen Länderspielen gestern Abend gab es in Wien eine völlig verrückte Partie. Österreich unterlag dem niederländischen Team mit 3:4. Klingt vielleicht normal, war es aber bei weitem nicht.
Auch in der Presse ein trister Tag in Österreich. Sie haben zwar heute durchaus angenehme 13 Grad in Wien, aber auch Katerstimmung.
Naja, Pech im Unpech.
3:0 führten sie nach 3 Torwartfehlern gegen den Favoriten aus den Niederlanden. Sebastian Prödel traf gar 2-mal per Kopf. Ein Augenzeuge im Stadion erinnert sich.
Die Stimmung war schon, also in der ersten Halbzeit ein Hammer, zweite Halbzeit ist sie dann eher bergab gegangen.
Nicht ganz überraschend angesichts diverser Fehlleistungen in der Defensive. Österreich verlor noch 3:4, sieht der EM aber dennoch optimistisch entgegen.
Natürlich, da haben wir alle weg.
Aber dafür müsste die Abwehr noch ein wenig nachjustiert werden.
Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Das da hauen wir alle weg, das wollen wir mal sehen. Es wird hierzulande deutlich wärmer, immerhin 14 Grad, verspricht Inge Niedeck für morgen. Im Heute-Journal mit Steffen Seibert, Rente beim Discounter, warum sich das Angebot von Plus nicht rechnet. Wir wünschen noch einen schönen Abend und sagen Tschüss bis morgen, wenn Sie mögen.
Guten Abend. Soll einer sagen, die Leute mögen keinen Winter. Heute hat es noch mal viele ins Winterparadies herausgezogen. Und immerhin liegen auf dem Brocken ja knapp über 1 Meter Schnee. Aber das wird nicht mehr von langer Dauer sein, denn wir sehen so langsam doch den Frühlingszeiten entgegen. Die Erwärmung hielt sich aber heute noch in Grenzen, war ja auch zum Teil mit Wolken und etwas Regen gepaart. Im Norden schien häufiger die Sonne. Aber der richtige Winter, der hat sich mittlerweile nach Skandinavien zurückgezogen. Etwas abgekühlt, auch hier unter dem Wirbel über Italien, von dort bis nach Algerien, Tunesien. Auf jeden Fall erfolgt die Erwärmung bei uns in Etappen und ist an Tiefs gekoppelt, sodass diese Tiefs auch immer wieder Regen mitbringen. Das heißt, wir werden auch die Sonne nur in Etappen sehen. Der erste kleine Schwung Warmluft, der sich bemerkbar macht, spürbar, wird morgen kommen. Ein weiterer versucht sich hier am Rande der Tiefs hier draußen auf dem Atlantik, sodass wir den Höhepunkt der Erwärmung in Mitteleuropa am Sonntag haben werden. Verbreitete Temperaturen um die 15 Grad und selbst Skandinavien taut so langsam auf. Aber wenn wir uns die Höhenströmung ansehen, dann sieht man auch, dass das nur ein ganz kurzer Hauch Warmluft sein wird, der uns streift. Nächste Woche wird es dann schon wieder kühler, aber nicht mehr so kalt, wie es in dieser Woche war. Die Nächte, die werden noch relativ frostig, vor allen Dingen von Schleswig-Holstein über die Osthälfte bis zum Alpenrand. Sonst gibt es Plusgrade, ein bisschen Regen oder Schnee noch im Südosten, die Schneefallgrenze so bei 500, 600 Meter. Im Westen, am Niederrhein, da wird es noch ein bisschen regnen. Und morgen fängt dann der Tag in der Osthälfte und auch in ganz Deutschland auf jeden Fall erstmal trocken an. Mehr Sonne gibt es im Osten, Nordosten und im Südwesten. Am Nachmittag kommt dann von Westen etwas Regen hereingezogen, aber im Osten bleibt es relativ freundlich, auch im Südwesten. Die Temperaturen, die können sich auf jeden Fall sehen lassen morgen. 7 Grad am Alpenrand, 12 am Rhein und 14 in der Lausitz. Und das Ganze ist auf jeden Fall noch steigerungsfähig. Gucken wir aber erstmal auf das Wetter. Der Regen zieht am Samstag nach Nordosten ab und dann wird der Samstag insgesamt ein sehr freundlicher Tag. 8 bis 16 Grad und am Sonntag, das wird der beste, der wärmste Tag. Der Südwind bringt die Frühlingsluft mit, sodass wir verbreitet so 14 bis 16 im Süden auch mal 17 oder 18 Grad bekommen werden. Allerdings von Westen dann Regen, während es in der Osthälfte noch freundlich bleibt. Und am Montag wird es dann wieder kühler, aber die Abkühlung hält sich in Grenzen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.